einen wunderschönen, guten, was auch immer. Herzlich willkommen zur mittlerweile 5. Ausgabe des Ninja Pizza Podcasts. An meiner Seite mein Hetero-Lebenspartner Daniel Moritz.
Hallo.
Und wir sprechen heute, nachdem wir das erste Mal, was ich ja schon länger mal machen wollte, euch ein dediziertes Intro, also die romantisiert kitschige feudal-japanische China-Imbiss-Version unseres Themas. Zu mehr war ich nicht imstande. Und Daniel, wir haben mittlerweile den dritten Band der Splitter Collection respektive IDW Collection hießen die Bände im Englischen vollendet, ist jetzt in der Herstellung und wie immer sind wir jetzt in der gehirnakrobatischen Situation. Du bist gerade quasi noch in der Endabnahme für den vierten Band.
Ja, ich bin vorhin fertig geworden.
Ah, guck mal. Ich habe live auf dem Ether mitgeteilt bekommen.
10 Minuten, bevor wir angefangen haben.
Sehr schön.
Fertig geworden.
Während ich tatsächlich schon mit dem fünften Band angefangen habe, so ein Viertel durch habe. Und jetzt sprechen wir über den dritten. Das sind so die Tücken der Produktionsvorläufe, mit denen wir uns da ein bisschen arrangieren müssen. Ist aber, glaube ich, diesmal nicht so schwer, weil der dritte Band tatsächlich so ein, so ein Landmark, was ist nochmal das deutsche Wort dafür? So ein Meilenstein.
Meilenstein, genau.
Ein Meilenstein in der Turtles-Handlung ist. Warum nämlich?
Ja, jetzt geht's so richtig los erstmal. Ne? Nachdem man in den ersten beiden Bänden hauptsächlich die Charaktere vorgestellt hat und die Antagonisten, geht's jetzt ja mit dem fantastischen Cityfall-Event los, was sich über diesen und den noch ein bisschen in den nächsten reinzieht, ne?
Genau, also es greift so ineinander über, aber grob wird Cityfall jetzt mit dem dritten Band beendet. Was die Übersetzung angeht, sind wir da tatsächlich schon bei einem ersten Punkt. Ich habe, im Grunde gibt es drei verschiedene Quellen, aus denen sich diese Bände speisen. Das ist die Hauptserie, die heißen einfach immer Teenage Mutant Ninja Turtles Ausgabe 25 oder weiß der Kuckuck. Dann gibt's die One-Shots, die Micro-Series hießen sie auf Englisch. Das heißt, das sind immer so diese Fokus-Rückblicke. Die erinnern mich immer so ein bisschen an diese dedizierten Lost-Folgen. Falls jemand von euch die Serie Lost gesehen hat, gibt's ja diese Haupthandlung, wo die Figuren sich alle treffen. Und dann gab's immer so Flashbacks oder so detaillierte Einsichten zu einer Figur, damit man ihre Motivationen besser versteht.
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Ne, das sind so diese One-Shots. Überhaupt finde ich, ist das die ganze Comic-Reihe sehr Fernsehserien-esk aufgebaut. Und dann gibt es die Miniserien. Die Miniserien, die haben meistens Titel. Und das ist bei mir jetzt so eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, ob ich den übersetze oder nicht. Ich habe zum Beispiel Secret History of the Foot Clan. Habe ich gesagt, da machen wir die geheime Geschichte des Foot Clan draus, weil das schon ein erzählender Titel ist. Genau wie das Utrom Empire jetzt in Ausgabe 4. Da habe ich das Utrom Imperium draus gemacht. Denn wir sprechen ja hier im Grunde über Kapitelnamen. Das ist ja nicht so, dass diese einzelnen Geschichten jetzt am Kiosk stehen und irgendwie noch jemand abholen müssen. Und da fand ich dann die Übersetzung sinnvoller. Bei einzelnen Sachen wie Cityfall, das auch immer wieder in die Bilder eingebaut ist als Titel. Da werden wir gleich nochmal dediziert drüber sprechen. Oder bei Turtles in Time, das ist jetzt am Anfang vom fünften Band, habe ich gesagt, das sind im Grunde so ikonische Titel, die sich auch so sperrig übersetzen lassen würden, dass man es Englisch lassen kann, weil eigentlich die meisten Leute, die Turtles mögen, schon so englisch sozialisiert sind, dass sie wissen, was das jetzt bedeutet und weil man dann so den Klang, den Drive nicht rausnimmt.
Ja. Turtles in Time war doch auch der Untertitel von einem Videospiel, ne?
Ganz genau. Also deshalb ist es auch wichtig, Turtles in Time, es ist ja ein wiederkehrendes Motiv in allen Comics und TV-Serien, dass sie durch die Zeit reisen. Aber Turtles in Time war erst ein Arcade-Spiel, das dann fürs Super Nintendo adaptiert wurde und für viele bis heute auch so das Turtles Videospiel ist. Ne, ist ein bisschen abgelöst worden von diesem Shredder's Revenge, was im Grunde eine moderne, viel umfangreichere Version davon ist. Aber Turtles in Time, also wer sich dran erinnert, es war am Super Nintendo und man konnte wegen dieser Mode 7 Effekte die Foot-Ninjas quasi packen und aus dem Bildschirm rausschmeißen. Die wurden dann so groß gezoomt. Und ja, deshalb wollte ich auch, dass wir den Turtles in Time beibehalten, statt zeitreisende Turtles oder Turtles im Wandel der Zeit oder das, also alles, womit ich da rumgespielt habe, war scheiße.
Ja. Nee, das zieht dann auch nicht.
Genau. Aber Fallentscheidung halt. Und Cityfall, und das ist was, worauf ich zu sprechen kommen wollte. Ich bin wieder mal ganz verzaubert, jetzt sowohl beim dritten als auch beim vierten Band, das greift ineinander über. Beim dritten ist es mir aber ein paar Mal sehr aufgefallen. Wir haben die Cityfall-Schriftzüge unberührt gelassen, denn am Beginn von jeder Cityfall-Episode ist zum Beispiel, sind die Buchstaben Cityfall in die Skyline eingebaut, dass dann irgendwelche Wolkenkratzer so aussehen. Oder ist es irgendwie eine Matschpfütze, die auf der Straße, die diese Buchstaben bildet oder so. Also dass im Grunde der Titel in die Illustration eingebaut ist. Und jetzt ist es so, dass Turtles bei Splitter groß genug ist und man sich da die Zeit und Mühe nehmen möchte, dass solche grafischen Elemente auch angepasst werden. Ich erinnere an Last Ronin Lost Years, wo wirklich das komplette Handlettering von Kevin Eastman auf Splinters Tagebuchseiten komplett eingedeutscht wurde und auch wirklich aussah wie die Handschrift von Kevin Eastman. Da war ich ziemlich geflasht. Und jetzt in diesem dritten Band ist es zum Beispiel, es gibt ein Graffiti. Hop hinterlässt für die Turtles eine Nachricht an der Wand und die ist halt auch komplett eingedeutscht. Und der Aufwand, der fällt mir immer wieder auf und die handwerkliche Sicherheit, mit der das gemacht wird, weil man kennt es entweder von Panini, den ich auch gar keinen Strick draus drehen möchte, da arbeiten gute Leute, aber die haben natürlich eine derartige Masse an Büchern, dass du solche Retuschen gar nicht machen kannst. Also das könntest du dir vielleicht überlegen für so extrem prestigeträchtige Riesentitel, aber das sind ja ganz andere Volumina, mit denen die arbeiten. Und da wird dann halt wird ein Kasten eingefügt und ein Sternchen und dann wird die Übersetzung dieses Bildelements gemacht.
Ja, das hast du bei Filmen ja auch mal mehr, mal weniger, ne? Dass die entweder da den Originalschriftzug, wer weiß wie, liefern und dann einfach nur ein Untertitel drin ist oder das ist direkt hier auf mehrere Sprachen ausgelegt und das Filmstudio hat das direkt ordentlich einmal in mehreren Schriftsätzen zur Verfügung gestellt.
Genau, also im Zeitalter der Digitaleffekte und insbesondere bei digitalen Trickfilmen. Meinem Sohn ist es die Tage aufgefallen, als wir Ralf Reichts geschaut haben. Da bekommt Ralf ja irgendwann von Vanellope dieses Lebkuchenherz, wo Stinkstiefel draufsteht. Und das haben sie tatsächlich angepasst.
Ja,
das heißt also, wenn du so einen 3D-Film renderst, dann kann man schon, wenn man es vorher drauf anlegt, in mehreren Ländern zu veröffentlichen, jeweils den Zuckerguss nochmal anders hinterlegen.
Ja.
Und dieser Zuckerguss wird bei Splitter jeweils handgemacht und das finde ich super. Es hätte aber auch, wenn wir Cityfall irgendwie versucht hätten einzudeutschen, trotz aller Bemühungen und Fähigkeiten, so dieses Gesamtbild, das sind auch immer Splashpages, auf denen das ist, hätte das schon angegriffen.
Ja, das wäre nicht gegangen. In Band 3 gibt es tatsächlich noch mal eine weitere Sorte Heft, nicht nur die fortlaufende und die One-Shot, sondern das fängt an mit einem Annual.
Danke für den Hinweis.
Ja. Das ist auch noch mal sehr schick. Da verhält es sich auch ein bisschen anders als mit den One-Shots, obwohl es auch nur ein Band ist, da gerade dies hier für die Handlung extrem wichtig ist.
Ja.
Das stößt das Ganze so ein bisschen an, diese ganzen Verstrickungen zwischen den verschiedenen Unterweltbossen und den Turtles, wie die da reinpassen und wie die Freunde und Familien der Turtles da reingeraten. Das wird diesmal ohne das Annual nicht gehen, während man die One-Shots, wie er schon mal öfter erwähnt hat, theoretisch weglassen könnte und dann nichts an fortlaufende Handlung verpasst. sondern nur so Details außen vor lässt.
Also ich glaube, es würde schon ohne gehen, weil ich bewusst darauf geachtet habe. Es gibt zum Beispiel später eine Szene, wo Raphael diese beiden Möchtegern-Gangster in einer Gasse in die Mangel nimmt. Ich habe vergessen, wie sie heißen.
Ja, ich weiß, wie du meinst, ja.
Der Kleine und der Riesige.
Ja.
Da sagt er auch, doch, ich erinnere mich, ihr wart bei der Sache mit dem Koffer und dem Diamanten dabei. Also es werden schon Rückreferenzen gegeben. Genau.
Es wird aber ein bisschen aufgefangen, aber also bei dem denke ich doch, ist schwierig. Auch der, wie sich so dieser französische Clan, die Savate, verändert, ist nicht ganz unwichtig.
Ja, also da gibt's auch einen.
Bin ich hier um den Spoiler drumherum getanzt?
Eine Wachablösung, genau. Aber was man zusammenfassend nochmal sagen kann, dieses Annual ist. Also das ist schon ein Dreh- und Angelpunkt und das zu lesen erweitert das Verständnis für alle Figuren und Zusammenhänge im Nachhinein sehr. In Cityfall geht es um einen Gangkrieg, das hast du gerade schon mal angedeutet, also dass so alle Verbrechersyndikate und Clans im Grunde sich erheben und zum finalen Schlagabtausch, um zu schauen, wer denn jetzt die Herrschaft der Stadt übernehmen wird. Und wie bereits gesagt, sind da auch die Turtles und ihre Freunde drin involviert. Und es ist außerdem so, dass dieser Band tatsächlich gleich zweimal auch Seitenwechsel beinhaltet. Etwas, was so in klassischen amerikanischen Comics und Trickserien auch relativ spät. Ich würde sagen, dass also flächendeckend wurde das 90er vielleicht noch ein bisschen später eingeführt und war vorher ein sehr japanisches Ding, dass halt Bösewichte zur guten Seite überlaufen und umgekehrt, dass Charaktere auch noch mal ihre Affinität zu irgendjemandem verändern. Man muss jetzt vorsichtig sein, um es nicht zu spoilern. Und ja, natürlich hat sowas auch in den 70ern und 80ern vereinzelt gegeben. Ich meine das aber jetzt speziell in Bezug auf vorherige Versionen der Turtles. Merkt man dann, okay, das hier ist komplexer. Ich kann mich weniger wie in den, in Anführungsstrichen, Kinderserien auf einen gewissen Status quo verlassen. Da ist mehr Strom drin. Hier kann mehr passieren. Und das macht dann natürlich auch Spaß.
Ja, und dann gibt es ja auch so ein paar Charaktere, die immer so ein bisschen zwischen den Strömen sind. Old Hop zum Beispiel.
Ja.
Da, ne, der ist ja mal Fleisch, mal Fisch. Aber immer Old Hop. Und
genau, also der macht immer sein eigenes Ding.
Das unterstreicht ja dieses Fließen auch noch ein bisschen mehr.
Genau, und das ist halt auch aufregender und spannender an der ganzen Sache. Was sehr hilft, ich habe das tatsächlich auch meiner Frau empfohlen, bevor sie den dritten Band gelesen hat, ist den Anfang von der 2003er Zeichentrickserie mal gesehen zu haben. Das ist dieser Tage nicht so leicht zu bewerkstelligen. Das ist die lief auf RTL 2, Jetix war irgendwie das Kinderlabel seiner Zeit. Es gibt noch Mittel und Wege, sich das anzuschauen. Gebrauchte DVDs.
Ihr werdet Streaming-Anbieter
haben das auch. Genau. Also sowas existiert auch. Denn es wird ein Charakter eingeführt bzw. demaskiert, der in dieser Serie seinen Ursprung hatte. Und wenn man die Serie vorher mal gesehen hat und so einen Begriff von der Figur hatte, dann knallt die Vorstellung sehr viel mehr.
Ja, das stimmt.
Aber um nochmal auf das Annual zurückzukommen, von dem du gerade sprachst, dass ja die Einleitung dazu ist, das ist nicht nur wichtig, sondern auch gewöhnungsbedürftig. Denn es ist gezeichnet von Kevin Eastman und der hat einen sehr viel räudigeren Underground-Stil als die nicht immer, aber oft so gefälligen und stromlinienförmigen Zeichen. Also gerade Matteo Santoloco oder Sophie Campbell, die sehr, sehr viel gezeichnet haben für die Serie. Das sieht schon kantiger und weniger gefällig. Ich mag den Style, ich habe da aber auch viel Nostalgie mit. Aber das ist, glaube ich, für Leute, die diese Nostalgie nicht haben, die damit nichts verbinden, anstrengender zu lesen. Zudem ja, ist inhaltlich ist auch was ganz anderes, weil im Grunde Kevin Eastman da seine Interpretation von Snatch abliefert. Ja. Also es ist so ein
ganz genau
Gangster.
Ich glaube, es ist eher Bube, Dame, König, Gras.
Kann auch sein.
Der deutlich dreckiger war als Snatch war ja schon sehr Hollywood.
Ja.
Sondern das ist wirklich so ein richtig kleiner, dreckiger Comic. Der ist fantastisch zu lesen. Aber da tun mir hier Sophie Campbell und Matteo Santoloco nachher tatsächlich ein bisschen leid, wenn die neu eingeführten Charaktere, wie zum Beispiel den Fight in Ferguson, dann wieder ja in ihrem Stil zeichnen müssen, aber so, dass man den auch wiedererkennt. Das ist schon eine Nummer.
Genau, und es fällt sehr raus, inhaltlich und visuell.
Ja.
Es gibt noch ein von Kevin Eastman gezeichnetes Heft aus der Hauptreihe, das hier
drin vorkommt. Direkt die Band 21, also direkt der erste fortlaufende dann wieder.
Das ist aber inhaltlich wieder sehr auf einer Linie mit der Hauptgeschichte, die Eastman zusammen mit Tom Waltz geschrieben hat und fällt da ein bisschen weniger raus. Und danach wird es dann alles nochmal gefälliger, mehr so, wie man es kennengelernt hat und ist es auch fast nur noch Matteo Santoloco.
Genau. Der hatte ja schon die Geschichte des Foot Clans gemacht.
Genau.
Da ist man den Stil also aus dem letzten Band auch gewohnt, dass das so ein bisschen so weitergeht. Für die One-Shots sind es ja dann gerne mal Gaststars, sage ich jetzt mal.
Genau, und da trauen sie sich auch, variantenreich zu sein.
Ja, genau.
Na, das heißt also, Alopex ist, glaube ich, das erste Mal. Also Alopex ist dieser weiße Fuchs, wenn ihr vorherige Ausgaben schon gelesen habt, kennt ihr sie, die im Dienste des Shredders steht. Und das, also Alopex ist tatsächlich auch ein Wendepunkt für die Figur, in dem Vergangenheit beleuchtet wird und ihre Motivationen nochmal hinterfragt werden. Ganz, ganz tolles Heft. Und ich glaube, das ist der erste Auftritt von Sophie Campbell. Oder hatten wir vorher schon Sophie Campbell? Mhm. Bei mir verschwimmt so alles miteinander.
Bei mir auch, ich glaube.
Ich meine,
ich glaube, die ist noch nicht aufgetaucht, ne?
Nee. Die, also auch Stand jetzt in den Staaten wird in Kürze mit Heft 150 die langjährige Nummerierung enden und wird dann nicht rebootet, sondern neu gezählt und die Serien werden so ein bisschen neu aufgefächert, um auch neue Leser zu erreichen, die vor den hohen Zahlen zurückschrecken, ist von auszugehen. Und da ist Sophie Campbell jetzt auch seit wirklich vielen Ausgaben schon die Hauptzeichnerin. Und die hat so einen sehr weichen, cartoonigen Stil. Aber gleichzeitig haben die Figuren ungeheuer viel Ausdruck. Also die hat eine sehr große Bandbreite an Gesichtsausdrücken, an Emotionen, die sie den Figuren gibt. Teilweise auch an Körpersprache. Und alles sieht sehr geschwungen, sehr sanft aus.
Ja, ich muss einmal noch mal reingerätschen. Ich habe gerade reingeguckt, in Band 1 der Kollektion zeichnet Sophie Campbell schon Leonardo.
Ja, natürlich. Stimmt, das hat sie auch schon. Aber das ist richtig, aber ein bisschen weniger in dem Stil, den sie da später kultiviert. Ja, das sieht alles noch so ein bisschen düsterer und dreckiger und nicht so geschwungen und so lebendig aus wie das, was sie später macht. Also es ist nicht My Little Pony, aber es sieht schon alles sehr viel niedlicher auch aus. Die erste Ausgabe von Turtles in Time im fünften Band macht sie auch, wo die bei den Dinosauriern. Also ganz, ganz tolle Zeichnerin. Shredder hat mir etwas weniger gefallen vom Zeichenstil. Da müsste ich nochmal nachschauen. Ich glaube, das war der Zeichner, der auch bei Lock and Key mitgezeichnet hat.
Das ist Dan Duncan.
Ja. Nee, das ist, glaube ich, nicht der bei Lock and Key. Aber das ist bei mir auch tatsächlich Dan Duncan, habe ich einige Hefte gelesen, die ich hübsch fand. Und einige, also wenn ich jetzt so drüber blätter, ist es auch hübscher, als ich es in Erinnerung hatte. Aber 1-2 Stellen, also es ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Wenn ich dagegen aber halt einen eine Alopex halte, die wirklich ein visuelles Highlight ist, neben den Santo Loco Ausgaben hier auch, oder das absolut gigantische Bebop und Rocksteady Heft, das mich wirklich so glücklich gemacht hat und auch ein irrsinnig guter Zeichner.
Ja, das ist ja mit den Abweichungen von dem, ich sag mal, Mainstream immer ein bisschen so eine Gratwanderung, ne? Man möchte ein bisschen was anderes machen. Da riskiert man natürlich, dass nicht alle persönlichen Geschmäcker getroffen werden.
Genau, aber ja, riskiert man, aber es gibt ja verschiedene Gründe, das zu machen. Und der eine Grund ist zum einen, dass man den Hauptzeichner nicht überfrachten kann, der hat nur eine gewisse Kapazität. Der nächste ist, dass man auch jungen Talenten eine Chance geben möchte, weil, Spoiler, es ist nicht nur komplett uneigennützig, die machen das manchmal auch für etwas weniger Geld. Wenn sie diese Chance bekommen, unterstelle ich. Und dazu kommt, dass diese Micro-Series, diese One-Shots häufig von der Stimmung her ganz stark abweichen. Also insbesondere ein Bebop und Rocksteady, das halt wirklich so sehr, sehr ruppige Comedy ist, im Grunde. Und das ist gezeichnet von Ben Bates tatsächlich. Und auch geschrieben.
Ja.
Und das ist, das war so eins meiner Highlights. Ich habe beim ersten Mal lesen gar nicht so geil gefunden, wie ich es jetzt fand, aber da hatte ich so viel Spaß mit, Wahnsinn.
Ja, ich wollte auch gar nicht in Frage stellen, dass man das macht, sondern einfach, wenn man so ein bisschen da abweicht, dann kann es halt passieren, dass du Shredder nicht so gut findest wie Bebop und Rocksteady, andere Leute das aber genau andersrum empfinden. Einfach der persönlichen Präferenz geschuldet.
Genau, also dass es 200% war. Ich muss sagen, bei den Turtles habe ich eigentlich durchweg den Eindruck, dass man sich aber drum bemüht, gute, für die Geschichte passende Leute zu finden.
Absolut.
Und also ich habe häufig so die DC- oder Marvel-Serien oder Events gelesen, wo du halt die ersten 3-4 Hefte liest von einem großen, prestigeträchtigen Zeichner. Und dann liest du im Paperback weiter bis bei Heft 5 und dann hast du einfach nicht nur einen stilistischen Wandel, obwohl immer noch die gleiche Geschichte erzählt wird, sondern auch einfach einen so sichtbaren, qualitativ handwerklichen Abfall. Also nicht Abfall im Sinne von Müll, sondern im Sinne von sinkender Qualität. Und das ist hier nicht der Fall, finde ich.
Nee, ganz und gar nicht. Also die Intention ist immer eine sehr gute.
Ja. Was mich auch beeindruckt hat, ist, wie frühzeitig im Grunde man schon ein Layout gehabt haben muss, wie die Geschichte verläuft. Denn in Shredders One-Shot gibt es zum Beispiel so prophetische Voraussichten, die wirklich erst viele Bände später stattfinden. Das heißt also, man muss schon zu Beginn einen relativ klaren Fahrplan gehabt haben, wo es irgendwann hingeht. Weißt du, was ich meine?
Absolut. So grob strukturiert muss das schon gewesen sein.
Ja. Und das ist halt auch was, wo du merkst, dass die Leute daran geglaubt haben und dass die auch wirklich jetzt sind es ja 12 Jahre läuft das Ding jetzt, ne? 2012 hat es, glaube ich, angefangen.
Ja.
Und jetzt so das erste Mal, dass sie sagen, jetzt machen wir mal einen Deckel drauf, jetzt es ist nicht zu Ende, aber hier setzen wir mal einen Wegmarker, ist jetzt das erste Mal nach 12 Jahren. Das ist halt schon eine Ansage für eine Indie-Serie, ne? Also Indie in Anführungsstrichen, IDW ist ein großer Verlag.
Ja, aber trotzdem ist nicht Marvel oder DC, ne?
Ganz genau, das, ganz genau.
Da ist schon mal ein Stück zwischen.
Hattest du noch besondere Highlights?
Mein absolutes Highlight in dem Band ist Heft 23. Da sind wir schon mittendrin im Cityfall. Das ist nach dem Old Hop One-Shot.
Ja.
Das zeichnet natürlich der Matteo Santoloco. Und da gibt's immer so Split-Pages. Das passiert mit zwei Charakteren was ziemlich Ähnliches, aber doch Unterschiedliches. Auf der einen Seite kann ich es ganz gut verraten. Casey Jones wird verletzt und kommt ins Krankenhaus, benötigt medizinische Unterstützung. Und auf der Seite des Foot Clans gibt es ein ähnliches Konstrukt. Und da hat der Herr Santoloco wirklich wunderbar einfach die Seite in der Mitte gesplittet oder mal oben unten gesplittet und zeigt also diese beiden Behandlungen parallel. Das ist fantastisch. Ja. Wirklich fantastisch.
Das ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen, tatsächlich. Es ist übrigens die gleiche Ausgabe, in der es auch, ich nenne es mal Albtraumsequenzen gibt.
Ja.
In denen ein Charakter verändert oder mit seinem Geist gespielt wird. Überhaupt ist, also wir haben jetzt in einem Band dann wirklich so epische Schlachten, auch in einem Ausmaß. Normalerweise waren bis hier Kämpfe ja eigentlich immer in einem relativ kleinen Maßstab sind die passiert. Es bewegt sich unglaublich viel bei einigen Figuren, die große Tiefe bekommen oder komplett ihre Richtung ändern. Und da ist es jetzt sehr, sehr schwer, in Worte zu fassen. Und man hat, ohne zu spoilern, und man hat große Sprünge in den Stimmungen, ohne dass ein Bruch da wäre. Also, dass du back-to-back die dramatischen Ereignisse in Cityfall hast, halt mit dem komplett over-the-top designten Bebop und Rocksteady Heft, das dann aber zurückgeführt wird und die dann halt in der Hauptserie etwas weniger lustig sind, weil sie halt nicht nur ihren eigenen Film fahren und alles kaputt machen, ja, sondern durch ihre körperliche Präsenz und durch ihre Dummheit eine wirklich dramatische Bedrohung darstellen. In der alten Trickserie sind das ja einfach nur Idioten, die rumlaufen und im Grunde immer die Befehle des Shredders versauen. Es gibt die Neuverfilmung von vor gar nicht so vielen Jahren. Der erste Film war produziert von Michael Bay. Turtles sehen alle aus wie so riesige Anabolika-Bomber. Und da der zweite Teil gab es auch Bebop und Rocksteady. Die waren von der Präsenz her schon durch neuere Tricktechnik so ein bisschen brutaler und eindrucksvoller, aber auch noch doof. Und hier ist die Dummheit halt ein Feature, das es dramatischer macht, wenn die denen begegnen, weil die halt wirklich Angst haben. Die sind halt wie riesige, dumme, brutale Kinder. Und das ist wirklich ganz, ganz toll eingefangen. Ich liebe, was die mit den Figuren gemacht haben.
Ja, das ist ein wirklich fantastischer Band.
Was mir im Laufe der letzten beiden Bände stärker aufgefallen ist, ist, dass ich mich manchmal weiter von ursprünglichen Formulierungen entfernen muss. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass man da so ein bisschen Selbstvertrauen finden muss, um nicht nur um sein eigenes Ding zu machen, sondern um einen gleichbleibenden Sinn zu haben, der in der deutschen Sprache in die Sprechblase passt. Weil manchmal wäre es möglich, eine Formulierung 1:1 zu übersetzen. Und das ist tatsächlich was noch am häufigsten Dialog zwischen uns beiden ist, wenn du was korrigierst, ist so mein Eindruck, dass du anmerkst, können wir hier nicht das noch oder hier steht ja eigentlich dieses Wort noch dabei, müssen wir das wegen der Länge streichen oder können wir das noch mit reinnehmen? Und häufig kürze ich da Füllwörter, die tatsächlich dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Fleisch und Stimmung geben würden. Und oder ändere jetzt die Formulierung komplett, dass wenn im Original, boah, ich finde jetzt gerade schlecht ein greifbares Beispiel.
Fällt mir auch schwer.
Von Verneinung auf Bestätigung. Also wenn jetzt im Original jemand theatralisch sagt, denkst du nicht, darüber habe ich bereits auch nachgedacht? Also das ist die englische, don't you think this is something I thought about myself already? Dann würde ich, wenn du das auf Deutsch übersetzt, wird die Sprechblase halt dramatisch länger und muss das Lettering entweder viel kleiner werden oder muss die Sprechblase vergrößert werden und verdeckt A, Illustration und ist B, ein erheblicher Mehraufwand im Lettering in der Retusche. Und da wird sich, das habe ich angesprochen, ja eigentlich schon deutlich mehr Aufwand gemacht, als das branchenüblich ist. Das heißt also, da muss man ein bisschen jonglieren. Und da habe ich eher dazu gefunden, dann eigene Formulierungen zu finden, wenn halt etwas bestätigt wird. Also, wo waren wir gerade? Was habe ich gerade als Beispiel gesagt? Don't you think this is something? Dann würde ich halt auf Deutsch schreiben, darüber habe ich doch auch schon nachgedacht.
Ja, genau.
Das, also im Grunde, dass du die so eine doppelte Verneinung und glaubst du nicht, darüber habe ich auch schon, dass es gibt natürlich in der Beziehung der Figur, die jetzt sagt, also da kommt ja raus, ich bin doch verzweifelt, das habe ich mir, ich bin doch nicht doof, das ist so der Subtext, den du rausnimmst, der aber meistens aus dem Kontext, wenn du versuchst, das mit ein bisschen Fingerspitzengefühl zu machen, dann wieder reinfindet. Das sind so die Sachen, in denen ich langsam sicherer werde.
Ja, ich merke die häufig an, da wir ja nicht in einem Raum zusammensitzen und gemeinsam übersetzen, sondern da meistens...
Aber ich stelle es mir häufig vor.
Ja, ja, das ist gut. da liegen ja manchmal schon mal ein paar Tage zwischen und dann versuche ich es meistens als Frage zu formulieren und sage, hast du das absichtlich geändert hier an der und der Stelle, wenn ich denn drüber stolper?
Ja.
Ich habe mir jetzt gerade beim vierten Band habe ich versucht, nicht so viel im Original zu lesen, sondern mehr zu lesen, was du übersetzt hast und zu gucken, ob das dann passt. Also nicht erst englische Sprechblase lesen, dann deine Übersetzung lesen und sagen, ja gut, hat er richtig übersetzt, sondern macht das Sinn im Deutschen? Aber wie gesagt, wenn ich da mal über was stolper, dann versuche ich mal zu schreiben, das klingt irgendwie, da bin ich jetzt nochmal gestolpert, denk nochmal drüber nach, ob du das so machen willst. Und dann liegt da das Finale bei dir. Ne? Wenn du denkst, das ist so besser, dann machst du das so. Ist halt immer gut, immer irgendwie noch ein zweites Paar Augen zu haben beim drüber stolpern. Das geht mir bei meinen Texten, die ich für deinen Anti-Held mache, ja auch schon mal so, dass ein Satz in meinem Kopf unheimlich gut Sinn macht und ich auch meine eigenen Tippfehler nicht sehe.
Ja, es ist einfach, da ist man ja auch im Tunnel.
Ja, genau.
Das ist super wertvoll. Es ist mir einfach aufgefallen, dass das, abgesehen von Typos, so am hochfrequentesten das ist, worüber wir uns austauschen. Absolut. Also inwiefern ist die Sprechblase sinngemäß gekürzt oder das sollte aber doch nochmal mit rein, ist auch so eine Art von Anmerkung, die von dir dann kommt. Ich sehe, du hast hier gekürzt, aber das geht hier im Sinn verloren, das müsste irgendwie nochmal mit rein.
Ja, genau. Sowas halt. Ne? Es lässt sich halt nicht immer alles 1:1 perfekt übersetzen. Gerade wenn es um Wortspiele oder so geflügelte Worte geht, da muss man sich irgendwie was anderes einfallen lassen. Das funktioniert so nicht. Da sind wir auch nicht die Einzigen, die da Schwierigkeiten haben. Mir fällt das gelegentlich auf, wenn ich die wirklich fantastische Serie Shogun auf Disney gucke.
Ja.
Ich gucke die manchmal auf, also mit englischen Untertiteln. Mhm. Ein Großteil der Serie ist ja japanisch. Und manchmal mit deutschen, je nachdem, mit wem ich das gucke. Und da sieht man deutlich, dass die Sachen dann aus dem Japanischen ins Englische übersetzt haben und dann aus dem Englischen wieder ins Deutsche. Und da kann man das Pech haben, zwischendurch einfach den Sinn zu verlieren, bei dem doppelten Übersetzen. Das ist manchmal problematisch. Und dass die auch manchmal an, wie mir scheint, einfachen Stellen den Sinn völlig verdrehen. Das ist nicht ganz so easy. Und das ist ja bestimmt eine teure Produktion gewesen.
Im Original ja. Ich glaube, Lokalisation ist, das ist ja im Grunde das, was wir auch hier in der Übersetzung machen, ist, glaube ich, selten teuer, um's vorsichtig zu formulieren. Also
das kann schon sein.
Ich will mich gar nicht beschweren. Ich bin super glücklich mit diesem Projekt, was wir hier machen. Und tatsächlich ist es ja auch nicht so, dass wir berufliche Übersetzer sind, sondern das ist ein Projekt, das wir genommen haben, weil wir das total geil finden. Und ich glaube, dass sowohl mit Comics als auch mit Untertiteln bei Serien und Filmen, was ich für deutlich erbarmungsloser und undankbarer halte, dass da wahnsinnig viel über deinen Schreibtisch geht. Ich habe mich sehr, sehr viel mit Synchronsprechern beschäftigt, hatte auch viele Videos, Reportagen und so weiter darüber gesehen. Die haben häufig auch, dass sie in ganz kleine Segmente unterteilt übersetzen, dass sie nicht zusammen in einem Studio sind, sondern alles mittlerweile remote ist. Wir haben vor Jahren schon bei einer CD-Produktion, die wir mit unserer Band mal hatten, Daniel, mit Rainer Schöne zusammengearbeitet, mit dem Sprecher von Mickey Rourke, Optimus Prime. Und der hat uns da schon, das war 2009, erzählt, dass im Grunde die Szenen, die er synchronisiert, unkenntlich gemacht werden. Also irgendwie mit Schnee und Rauschen versehen, weil es einfach auch in diesen Synchronstudios ein Problem mit Verlust von Daten gibt. Ja. Und das ist
ungewollter Datenabfluss.
Genau, also wenn wir jetzt irgendwie betonen, dass wir einen Qualitätsanspruch haben, ist das viel der Tatsache geschuldet, dass wir ein sehr kompaktes Projekt eigentlich auf dem Tisch haben, in das wir außerdem noch sehr viel Herzblut investieren.
Ja, und ein vollständiges. Ne? Wir haben grundsätzlich da den vollständigen Originalcomic vorliegen.
Genau, und den Jahre vorher schon mal gelesen.
Genau, den Jahre vorher schon mal gelesen und im Zweifelsfall sogar in der eigenen Mediathek stehen, im Keller, dass man also auch in zukünftige Bände schon mal gucken könnte. Und die auch ja schon gelesen hat teilweise. Wir sind also in einer sehr luxuriösen Situation. Und ja auch der, dass wir so viel Zeit reinstecken, wie wir wollen.
Genau.
Weil wir nicht schachern müssen und sagen, ja, jetzt werden wir aber nur für 8 Stunden bezahlt. Ich habe jetzt aber schon 12 reingesteckt. Langsam muss mal gut sein. Das kommt ja auch nicht vor, ne?
Ja, ja, ja. Also Cityfall ist ein Meilenstein, ist das größte Event bis jetzt, zieht ganz, ganz viele Fäden zusammen, hat ganz, ganz viel Action, hat ganz viel Dramatik, hat einen meiner absoluten Lieblingszeichner an der Serie und ist außerdem jetzt der Zeitpunkt, der Leser, die vorher die Paperbacks bei Panini gelesen haben, an die Hand nimmt und ihn zeigt, schau mal, da kommt Band 4. Das sind neue Veröffentlichungen, das sind neue deutsche Übersetzungen. Mit Ausnahme von in Band 5 kommt das Ghostbusters Crossover, das bei Dani Books erschienen ist, als die Lizenz da lag. Und der Jano Rohleder hat aber erstmal nur dieses Crossover gemacht. Das auch als Einzelband, glaube ich, noch erhältlich ist, aber nichts weiter von der Lizenz rausgebracht. Aber alles sonst sind ab dann deutsche Erstveröffentlichungen. Und der dritte Band schließt jetzt quasi die Paperbacks, die bei Panini erschienen sind, ab. Das hat Panini übrigens damals auch noch gemacht. Der letzte Band war quasi so doppelter Umfang und hat Cityfall abgeschlossen. Das haben sie sich dann nicht nehmen lassen. Hattest du die verfolgt, diese Paperbacks?
Nee, gar nicht.
Okay. Also das war so ein Megaband, hieße das sonst bei Panini.
Ja.
Ja. Eine winzige Anekdote, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich habe jetzt so viel von Bebop und Rocksteady geschwärmt. Und tatsächlich wollte ich es nicht mit Gewalt, nicht mit einem Brecheisen machen. Aber an 1-2 Stellen habe ich es geschafft, ohne dass ein Mundartband draus wird, etwas Lokalkolorit einzuflechten. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Szene, in der einer von beiden sich seiner Kraft bewusst wird und einen Widersacher wirklich quer über so einen Schrottplatz schallert und fliegen lässt. Und da habe ich zum Beispiel, hast du das gesehen? Abgehoben ist der. Aus der wunderschönen Ruhrpott-Komödie Bang Boom Bang.
Klassischer Ralf Richter.
Nee, ganz klar. Es ist kein
Back-to-Back.
Was nicht passt, wird
nicht passen, gemacht.
Ja. Aber die sind ja auch Back-to-Back. Also wer da hier aus der Gegend kommt oder sich mit unseren kulturellen Erzeugnissen befasst, wird an der einen oder anderen Stelle ein Augenzwinkern von mir wiederfinden. Das hat Spaß gemacht, Daniel.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten vorhin schon mal kurz auf Videospiele angesprochen. Weißt du eigentlich, wie es mit dem Last Ronin-Videospiel aussieht?
Nein. Ich habe mal zart versucht, Kontakt aufzunehmen, weil es tatsächlich ein deutsches Studio ist, Die Blackwood Studios heißen nämlich tatsächlich so, weil die im Schwarzwald sind. Und die haben zum Beispiel die Neuauflage von dem von uns beiden ja hochgeschätzten Destroy All Humans gemacht.
Ja, ja.
Da habe ich nichts weiter. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Also es ist ja jetzt so ein knappes Jahr her, dass gesagt wurde, wir machen sowas. Und dass in diesem Zeitraum irgendwie noch keine Bilder, kein Gameplay oder so zu sehen war, ist gar nicht so ungewöhnlich.
Ja, du bist da immer in den besseren Kanälen, dass du sowas schon mal mitkriegst.
Genau, also sowas, ja sowas
so,
hätte ich
nur
hätte
so Gelegenheitsvideospieler.
Ja, ja. Nee, es kommen zwei weitere Videospiele raus. Das Splintered Fate, das ist im Grunde ein Hades-Klon, wenn du so willst, also so ein Roguelike-Action-Spiel. Das war zeitexklusiv und kommt jetzt für mehrere Plattformen raus, unter anderem für den Nintendo Switch. Es kommt das Wrath of the Mutants. Das ist auch so ein Prügelspiel, so ein klassisches wie Turtles in Time oder Shredder's Revenge, aber mit 3D-Grafik und mit den Figuren aus der 2012er Nickelodeon-Serie. Das sollte jetzt auch dieser Tage erscheinen. Und nochmal weg von den Videospielen, ist tatsächlich ein Last Ronin-Spielfilm angekündigt.
Ja.
Also ankündigen kann man immer viel, genau.
Ankündigen kann man immer viel, aber der ist ja auch tatsächlich als R-rated angekündigt. Also ein wirklich erwachsener Film. Und da muss ich mal so ein paar Fakten oder Fragen von dem Podcast The Old Turtle Den replizieren. Also hier Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, die machen auch immer schöne YouTube-Videos dazu. Die haben so ein paar Wünsche geäußert, zum Beispiel wenig CGI, also am liebsten keine CGI-Turtles, sondern lieber Anzüge. Yes. Und so ein bisschen ein paar Filme als Referenzen genannt, wie man das denn möglichst dreckig machen kann. Also John Wick-Optik eher als die Original-Turtles-Optik oder die Michael Bay-Turtles. Und eine super Idee, die hatten, war die Original-April-Schauspielerin wieder zurückzuholen aus den 90er-Filmen. In Last Ronin ist April ja deutlich älter.
Frau Hoke, wie heißt sie noch mit Nachnamen? Vornamen. Hoke ist ja der Nachname.
Keine Ahnung.
Ja, aber ja, würde
ich mir gerade nicht parat, aber würde unheimlich gut passen vom Alter grundsätzlich. Also da könnte man schon ganz gut was draus machen aus so einem Film.
Wobei ich da weniger John Wick und mehr die Klapperschlange sehe, weil es im Grunde eine Verbeugung vor der Klapperschlange ist. Also hier Flucht Escape from New York mit Kurt Russell.
Ja, absolut. Ich denke, die meinten eher so dieses flotte, dreckige.
Ja, ja.
Nicht so ganz ultrapolierte, was man bei den Michael Bay-Filmen gefunden hat. Die auch nicht schlecht waren, die auch sehr schöne Kampfsequenzen hatten, aber die waren ja sehr, sehr poliert halt, ne? Die sahen richtig gut aus. War mehr so was Flottes, Dreckiges. Passt ja auch besser zum.
Künstlich sieht es halt aus.
Genau. Bisschen mehr passend zu dem Last Ronin, der ja dann wirklich alleine gegen die Übermacht kämpft und wenig dieses 1:1 Ding hat. Also da.
Wobei es da auch sehr schöne CGI-Studien auf YouTube schon gibt und Leute privat da auch schon tolle Sequenzen gemacht haben zu Last Ronin. Also.
Ja, ich bin ja mal ein großer Fan von Practical.
Ich auch.
Gut gemachtes CGI nehme ich auch.
Ich freue mich jetzt erstmal, wenn das Ding über die Planungsphase hinauskommt, weil Hollywood hat sehr viele Ideen.
Ja, ja. Und dann bleibt das schon mal gerne auf der Strecke.
Genau, also
ankündigen
kann man. Ausreichend langen Atem.
Ja, ist so. Man kann sie aber die Zeit ja auch ab dem Sommer mit der Tales of the Turtles Serie verschreiben. Stimmt. Die ja so als Spin-off von dem letzten Film Mutant Mayhem auflaufen soll. Die wird im Original bei Paramount Plus laufen. Also haben wir ganz gute Chancen, dass die hier einfach auch auf Paramount Plus läuft.
Ja, und man da braucht ja die Hoffnung nicht aufgeben, dass irgendwann Nickelodeon noch mal ein wenig Zeit und Geld drin investiert, die zahllosen rumliegenden Lizenzperlen wie die Hero Turtles, wie die 2000er Serie, wie Invader fucking Zim einfach mal vernünftig aufbereitet und digital und physikalisch veröffentlicht, so dass man sich die kaufen und man kann das ja nicht kaufen. Deshalb habe ich ja vorhin auch so doof rumgedruckst wegen der 2003er-Serie. Die kannst du ja einfach nicht außer für eBay-Mondpreise kaufen.
Ja, und ich glaube, auf Deutsch ist dem ja auch nicht bekannt, dass man die irgendwo kriegt.
Ich glaube, es gab so eine Handvoll
DVDs. Also, dass man die jetzt irgendwo gestreamt kriegt. Ne? Nee, also, man findet die auf so grundsätzlich legalen Plattformen nur auf Englisch.
Genau. Auch auf Deutsch, aber man weiß dann halt nicht, inwiefern der Anbieter auf seinem jeweiligen Kanal auf dieser Plattform Lizenzabkommen mit Nickelodeon geschlossen hat. Das bleibt abzuwarten, ob der Inhalt bestehen bleibt.
Ja.
So.
Ja,
dann Daniel, ich danke dir für den fruchtbaren Austausch. Wie wir in der Industrie sagen.
War eigentlich jetzt Back-to-Back-Band 4 machen, ne?
Könnten wir eigentlich fast machen, wenn wir mehr Zeit hätten.
Ist so.
Aber den machen wir dann bei Zeiten nochmal. Wir wünschen euch da draußen viel Spaß mit dem dritten Band der Turtles oder bei welchem auch immer ihr gerade seid. Hoffen, ihr hattet ein wenig Freude an unseren Gedankenprozessen zu der Splitter Collection der Ninja Turtles. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.